Die Theorie ist oft einfacher als die Praxis. Velofahren ist in der Theorie einfacher als in der Praxis. Bälle zu jonglieren ist auch in der Theorie einfacher als in der Praxis. Da muss ich einfach so die Bälle werfen und fangen und so, ist ganz einfach. Aber wenn man es dann ausprobiert, wird es dann kompliziert. Kindererziehung ist in der Theorie auch ganz einfach. Jeder weiß, wie es geht, und wenn es dann praktisch wird, dann wird es fast unmöglich. Feedback zu geben ist auch etwas, das in der Theorie ganz einfach ist, und dann in der Praxis scheitert man oft. Also Theorie ist oft einfacher als die Praxis, und das gilt eigentlich auch für den Glauben. Aber das bedeutet nicht, dass die Theorie darum irgendwie nicht wichtig wäre. Im Gegenteil, eine gute Theorie ist die Basis für einen gesunden Glauben. Und in Hebräer 11, 1 steht ja, was Glauben ist, die Definition von Glauben, also quasi so wie die Theorie des Glaubens. Der Glaube, das habe ich letztes Mal ausgeführt, der Glaube ist ein festes Überzeugtsein, ohne Garantie, aber mit handfesten Gründen, und ein Überzeugtsein, das auch Zweifeln standhält. Und wenn man so glaubt, dann entfaltet der Glaube eine Wirkung. Und darum haben wir den Untertitel gewählt bei der Predigtserie: Wirkstoff Glaube, Glaube wirkt. Glaube bewirkt etwas in uns, in unserem Umfeld, in unserem Leben. Glauben bewirkt etwas. Und was er bewirkt, das wäre dann die Praxis. Und da sind Beispiele aufgeführt im Hebräer. Brief nach der Theorie kommt dann die Praxis sozusagen, und eine dieser Personen, an denen man die Praxis des Glaubens veranschaulicht bekommt, das ist Henoch. Jetzt frage ich, kennt jemand Henoch? Also niemand mit ihm in die Schule gegangen, das weiß ich. Ja, okay, ihr kennt ihn, aber man weiß wenig über ihn. Was weiß man schon über Henoch? Man weiß nicht, wo er gewohnt hat, man weiß nicht, was er gearbeitet hat, man weiß nicht, was für Hobbys das er hatte. Man weiß relativ wenig über Henoch. Und trotzdem ist er aufgeführt als ein Beispiel. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe, und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Es ist ja erstaunlich, dass Henoch als Beispiel für gelebten Glauben aufgeführt ist, obwohl wir über ihn so gut wie nichts wissen. Man weiß, wer sein Vater war, man weiß, dass er viele Geschwister hatte, man weiß, dass er halb so alt wurde wie sein Vater, nämlich 365 Jahre. Man weiß, dass sein Sohn dreimal älter wurde als er selbst, das war Methusalem. Aber über sein Glaubensleben ist so gut wie nichts bekannt. Aber er hat etwas erlebt, das so nur zwei Personen in der Bibel erlebt haben. Er wurde entrückt. Er kam zu Gott, ohne zu sterben. Und das haben in der Bibel nur er, Henoch und Elia erlebt. Sonst niemand. Aber es ist ja eine Verheißung, die Entrückung für die Endzeit. Und so habe ich ein Erlebnis gemacht mit diesem Thema. Als ich auf Krishna am TSC zu studieren begann, gab es einen Eröffnungsabend am Sonntagabend. War ein Riesenfest und so. Und ich habe ja nicht auf Krishna gewohnt, sondern zu Hause. Und dann bin ich nach Hause gegangen, und Studienbeginn war am nächsten Tag um 8. Und ich war um 8 dort, und es war wie ausgestorben. Es haben nur die Vögel gepfiffen und sonst war niemand, niemand und nichts. Und ich habe gedacht, ich komme hier und es ist niemand mehr hier. Sind die alle entrückt? Ich bin der Einzige, der übrig ist. Ich habe natürlich nachher gemerkt, dass sie den Studienbeginn um eine Stunde verschoben hatten, damit sie das Feiern ein bisschen verlängern konnten. Das wusste ich aber nicht und darum habe ich gedacht, sie sind entrückt. Aber niemand war natürlich entrückt. Aber Henoch schon. Und das macht sein Leben bemerkenswert, erwähnenswert. Und was es noch so Spezielles mit dem Leben von Henoch Aufsicht hatte, das steht im 1. Mose 5. Und dort steht, Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Methusalem. Und Henoch wandelte mit Gott. Und nachdem er Methusalem gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Das sein ganzes Alter ward 365 Jahre. Und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg und er ward nicht mehr gesehen. Zweimal wird gesagt in diesem Text, dass Henoch mit Gott gewandelt ist. Und das ist ein Hinweis, dass das wichtig war. Das ist ein Hinweis, dass er in einer engen Beziehung mit Gott gelebt hatte. Sie sind sozusagen miteinander gegangen und da wären wir wieder beim Thema Horst, gell, vor Partnersuche und so. Und weil, wenn man ja einen Partner findet, dann sagt man, wir gehen miteinander. Und das ist Ausdruck einer engen und tiefen Beziehung. Man geht eine Freundschaft ein. Und Henoch hat so eine enge Beziehung mit Gott gehabt. Und das ist bemerkenswert. Denn er hat zu einer speziellen Zeit gelebt. Er hat ja gelebt zwischen Vertreibung aus dem Paradies und der Sintflut. Und das war eine gottlose Zeit. Die Menschen fragten nicht nach Gott, nicht nach seinem Willen. Und es reute Gott, dass er die Menschen gemacht hatte. In 1. Mose 6 steht, als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn seinem Herzen. Also es wird gesagt, dass es Gott reute. Und in dieser Zeit, in der es Gott reute, dass er die Menschen gemacht hatte, war Henoch jemand, der mit Gott gewandelt ist. Und das zeigt, was Ziel und Inhalt des Glaubens ist. Ziel und Inhalt des Glaubens ist die Beziehung mit Gott. Der Glaube soll diese Beziehung schaffen, er soll sie vertiefen und er soll sie erhalten. Darum ist Glaube ein Beziehungsbegriff. Und im Griechischen ist Glauben und Vertrauen dasselbe Wort. Und das verwundert ja eigentlich nicht, weil Vertrauen ist die Basis für jede Beziehung. Vertrauen ist, mit dem beginnt eine Beziehung und auf Vertrauen baut eine Beziehung auf. Und das gilt eigentlich für alle Beziehungen. Liebesbeziehungen bauen auf Vertrauen auf, Freundschaften, auch Geschäftsbeziehungen. Alles baut auf Vertrauen auf. Und darum heißt es ja auch, dass man Gott nicht gefallen kann, ohne zu vertrauen. Im Hebräer heißt es, dass man Gott nicht gefallen kann, ohne zu glauben. Und hier könnte eigentlich auch stehen, dass man Gott nicht gefallen kann, ohne Vertrauen. Denn wenn man glaubt, vertraut man auch. Griechisch dasselbe Wort und es ist ja auch bei uns mit demselben Inhalt gefüllt. Wenn wir glauben, dann vertrauen wir. Wir vertrauen mit einer festen Überzeugung, dass es Gott eben gibt, dass er es gut meint mit uns, dass er unser Heiland und Erlöser ist, dass er seine Versprechen einhält, die er in der Bibel gegeben hat und dass er uns in der Ewigkeit erwarten wird. Wir vertrauen mit einer festen Überzeugung, die unseren Glauben ausmacht, aber wir vertrauen ohne Garantie. Ohne alles zu wissen, ohne alles zu sehen, wir vertrauen Gott wie jemanden, mit dem wir eine tiefe, enge Verbindung haben. Und nicht, wir vertrauen Gott so wie einer Theorie, die auf wissenschaftlichen Fakten basiert. Denn Glauben ist ein Vertrauens- oder ein Beziehungsbegriff und kein Erkenntnisbegriff. Der Glaube taugt nicht, um Wissen im wissenschaftlichen Sinn anzuhäufen. Mit Glauben kannst du nicht beweisen, dass es Gott gibt. Das funktioniert nicht. Mit Glauben kannst du nicht beweisen, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass Jesus der Erlöser ist. Glauben, der ist nicht hilfreich zu beweisen, dass der Himmel existiert. Aber durch den Glauben kannst du eine Beziehung mit dem lebendigen Gott haben. Und Henoch hat in dieser Beziehung gelebt. Henoch hat mit Gott gelebt. Jetzt muss ich schnell schauen. Schlimm. Und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg und er war nicht mehr gesehen. Henoch hat in einer Beziehung mit Gott gelebt. Er ist mit Gott gewandelt und wurde entrückt. Gott hat ihn zu sich genommen. Und damit hat Gott im Leben von Henoch das vorweggenommen, was das Ziel unseres Glaubens ist. Im Hebräer wird gesagt, dass das Ziel des Glaubens ist, zu Gott zu kommen. Und der Lohn des Glaubens ist das ewige Leben bei Gott. Das Ziel des Glaubens ist die Beziehung. Und das Ziel hat sich im Leben von Henoch erfüllt. Ohne dass er sterben musste, ist er zu Gott gekommen. Und so steht diese Entrückung, die hier genannt wird, und nur er und Elia erlebt haben, für das Ziel und den Inhalt des Glaubens. Es geht Gott darum, dass wir bei ihm sind. Es geht im Glauben darum, bei Gott zu sein, mit Gott zu leben, mit Gott zu wandeln, so wie es Henoch getan hat. Dafür hat uns Gott geschaffen. Gott hat uns ja nicht dazu geschaffen, um Arbeitskräfte zu haben, die ihm helfen, irgendetwas zu tun. Dazu hat er uns nicht geschaffen. Er hat uns auch nicht geschaffen als Ausstellungsstücke seiner Kreativität, dass er irgendwo angeben kann, was er nicht alles erschaffen hat und wie die gut gelungen sind. Für das hat er uns nicht geschaffen. Er hat uns geschaffen, um mit uns zu leben. Und darum hat er ja auch seinen Sohn gesandt, der das auf die Seite geräumt hat, was verhindert, dass wir in einer Beziehung mit ihm leben können. Jesus hat sein Leben gegeben, damit diese Beziehung möglich wird. Und das hat er getan, weil es Gott um uns geht. Es geht Gott um dich und mich. Es geht Gott nicht um das, was du leisten kannst. Es geht nicht um das in erster Linie, was du für ihn tust, was du auf die Beine stellen kannst und anreißen kannst oder ob du eben in Perfektion leben kannst oder ob du alle Regeln einhältst. Es geht Gott nicht um das. Es geht Gott um dich, um mich. Es geht Gott um dein Herz, um deinen Glauben und dein Vertrauen. Was Gott möchte, das bist du. Und darum wirbt er ein Leben lang um dich und mich. Unser Leben, das ist eine einzige Geschichte des Werbens Gottes um uns. In Höhen und Tiefen, in Trauer und Freude, in Herausforderungen, in Begrenzungen, in schwierigen Momenten, in fröhlichen Momenten, immer. Egal, was du erlebst, es ist immer ein Werben Gottes um dich. In allen Lebenslagen und Situationen fragt dich Gott, willst du mir vertrauen? Willst du mit mir leben? Willst du mit mir wandeln? Und die Antwort von Henoch war ja. Henoch hat mit Gott gelebt. Und das ist, was sein Leben uns als Beispiel sagen will, was über seinen Glauben berichtet wird. Das ist eigentlich nicht viel. Er hat mit Gott gelebt, ist mit Gott gewandelt und wurde entrückt. Also Glauben bedeutet Leben mit Gott. Und zwar in allen Lebensbereichen und zu jeder Zeit, in Höhen und Tiefen, Misserfolgen und in Erfolgen. in Siegen und Niederlagen, an Sonntagen und an Montagen. Leben mit Gott, das hat das Leben von Henoch ausgezeichnet. Und das zeichnet auch das Leben der Menschen aus, die an den Gott glauben und dem Gott vertrauen der Bibel. Diese Menschen leben mit Gott. Man lebt nicht mit einer Religion, nicht mit einer Theorie, auch nicht mit toten Geschichten aus der Bibel, auch nicht mit geistlichem Wissen, das man nicht irgendwie transportieren könnte in den Alltag. Wer Gott vertraut, im Glauben mit Gott wandelt, der lebt mit dem lebendigen Gott. Der lebt, obwohl man ihn nicht sieht, der heute noch wirkt, so wie in den Geschichten der Bibel, der seine Versprechen einhält und erlebt mit dem Gott, der durch den Geist nicht nur mit uns sein will, sondern in uns. Jesus will nicht nur mit uns sein, sondern in uns. Er will eine noch engere Beziehung als die, die Henoch mit Gott hatte. Er will durch den Heiligen Geist in uns sein. Und davon hat er mit den Jüngern gesprochen und das ist aufgeschrieben in Johannes 14, 16. Genau. Dann werde ich den Vater bitten, dass er an meiner Stelle jemanden zu euch senden soll, der euch helfen wird und euch nie verlässt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und kennt ihn deshalb nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er lebt schon jetzt bei euch und einmal wird er in euch sein. Jesus hat da den Jüngern versprochen, was am Pfingsten geschehen ist. Am Pfingsten wurde der Geist ausgegossen über alle Menschen. Und seither leben Menschen, die an Gott glauben, nicht nur mit Gott, sondern der Heilige Geist lebt in ihnen. Gott lebt in ihnen, nicht nur mit ihnen, sondern in ihnen. Und das ist eine nochmal ganz andere Qualität von Beziehung als die, die Henoch hatte im Alten Testament. Das ist eine ganz neue Dimension von Beziehung. Und für dass diese Dimension Wirklichkeit werden konnte, dafür musste Jesus die Jünger verlassen. Und er sagt in Johannes 16, 7, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Jesus sagt, es ist gut für euch, wenn ich weggehe. Und die Jünger haben vermutlich gedacht, ja, was erzählt denn der da? Was soll denn daran gut sein, wenn er uns verlässt? Wer wird uns führen? Wer wird uns lehren? Wer wirkt die Wunder? Wie soll das gehen? Wer bringt Rettung? Sie fanden sicher überhaupt nichts Gutes daran, dass Jesus gehen musste und sie verließ. Und Jesus sagt, es ist gut, besser, noch besser. Denn ich kann euch den Heiligen Geist senden. Der Heilige Geist kann in euch wohnen. Und wenn der Heilige Geist in dir wohnt, dann ist der lebendige Gott immer mit dir. Und das war bei Jesus nicht möglich. Er war nicht immer mit den Jüngern. Manchmal waren sie allein. Das ist aber jetzt nicht mehr so, wenn man den Heiligen Geist hat. Wenn du den Heiligen Geist in dir wohnt, bist du immer mit Jesus verbunden. Immer und jederzeit, an jedem Ort, dann lebt Gottes Wahrheit, die hier angesprochen ist, in dir. Dann kannst du seine Stimme hören. Dann wirkt der Heilige Geist in und durch dich. Dann kannst du mit der Kraft des Geistes rechnen. Dann nimmt Gottes Wesen in dir Raum. Durch den Heiligen Geist ist eine neue Dimension von Gemeinschaft mit Gott möglich. Und daran erinnern wir uns an Pfingsten. An Pfingsten hat Gott seinen Geist ausgegossen, um uns noch näher zu sein als den Menschen im Alten Testament und noch eine tiefere Beziehung mit uns zu haben, weil Gott am Pfingsten seinen Geist ausgegossen hat, können wir nicht nur mit Gott wandeln, sondern im Geist wandeln. Und die Frage Gottes ist eigentlich nicht mehr nur, willst du mit mir leben, sondern willst du mit dem Geist leben? Willst du im Geist wandeln? Und das ist eigentlich so etwas Gewaltiges. Und da hat Paulus die Galater daran erinnert, Mensch, wenn ihr schon das Geschenk des Geistes habt, dann nehmt es in Anspruch. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln, sagt er. Wandelt im Geist. Paulus ermahnt und ermutigt die Galater, im Geist zu leben und zu wandeln. Und im Geist zu leben bedeutet nicht, abgehoben zu sein. Es bedeutet nicht, verklärt irgendwo zu schweben oder in einer ganz anderen Welt zu leben. Das bedeutet im Geist zu leben nicht. Im Geist zu leben bedeutet, mit beiden Beinen im Alltag zu stehen, aber jederzeit und an jedem Ort mit dem Geist verbunden zu sein. Es bedeutet, dass uns der Geist die Augen öffnen kann für unsichtbare Dinge, für die unsichtbare Welt Gottes. Es heißt, im Geist zu wandeln, dass Gottes Geist zu mir sprechen kann, durch eine innere Stimme, durch das Bibellesen, durch Situationen, die mir irgendetwas aufdecken oder durch Mitmenschen. Und es bedeutet, sich vom Geist führen zu lassen, mit dem Geist zu wandeln. Im Gebet sich führen zu lassen, in seinem Denken, in seinem Reden, in seinem Handeln, in seinem Fühlen. Und es heißt, auf die Kraft des Geistes zu vertrauen. Nicht einfach auf menschliche Strategien und Kräfte und so, sondern auf die Kraft des Geistes zu vertrauen und sich vom Geist verändern zu lassen. Nun habe ich, bin schon etwas dran mit dieser Botschaft. Man soll jetzt etwas trinken. Ja. Das Reden macht Durst. Ja, ich bin schon etwas länger unterwegs mit der Botschaft und habe mir Gedanken gemacht. Was bedeutet denn im Geist zu wandeln? Was erlebe ich mit dem Geist, im Geist zu wandeln? Ich habe zwei Erlebnisse, die ich jetzt heute hier erzählen möchte. Und nachher könnt ihr noch ergänzen durch Dinge, die ihr erlebt habt. Wie der Geist zu euch gesprochen hat, wie er euch geführt hat. Da ist nachher noch Gelegenheit zum Berichten. Und das wird nicht ausgestrahlt. Das, was ich erzähle, schon, aber okay. Darum muss ich mir ein bisschen aufpassen, was ich sage. Das eine ist, Matthias und ich waren letztes Jahr bei einer Delegiertenversammlung und sie haben berichtet, wie es so am TSC läuft. Und auf dem Heimweg haben wir miteinander diskutiert. Und dann kam in mir die Frage auf, was kann ich tun? Und ich habe schon Gedanken gehabt, wen ich da anfragen könnte, wer helfen könnte und so weiter und so. Und dann habe ich mir gesagt, nein, kein Aktivismus, sondern frag Gott, was dran ist. Frag den Geist, was du tun sollst. Und ich habe gesagt, Herr, sag mir, was ich tun soll. Und dann habe ich gedacht, okay, ich frage mal Arbeitskollegen von mir, ob sie eine gute Idee haben, was wir so als Pastoren tun könnten, um zu helfen. Und dann war ja Christian bei uns. Dann habe ich gedacht, dann frage ich Christian. Wenn die nichts wissen, dann frage ich Christian. Und ich habe ihn gefragt, Christian, was könnte ich machen? Ich bin offen, weiß nicht was. Und er sagt, willst du im Vorstand mitarbeiten vom TSC? Und ich wusste sofort, ich musste gar nicht studieren. Ich habe ja gefragt, was soll ich tun? Und das war die Antwort, um mitzuarbeiten. Das zweite ist, an Weihnachten, zwischen Weihnachten und Neujahr, hat mich ein Freund aus der Gemeinde von früher kontaktiert und wollte mir sein Haus verkaufen. Und das wäre ein Traum von uns im Alter. damit ich mit all meinem Plunder und mit meinem Werkzeug eine Bleibe habe, oder? Und eine zahlbare Miete. Ich habe ja mein Leben lang in Häusern gewohnt, das ist ein Segen, aber im Alter wird es dann vielleicht schwierig. Und unser Traum war, dass wir nach der Pensionierung da wohnen könnten und dass in der Zwischenzeit unsere Tochter da einziehen könnte mit ihrem Sohn. Das war so unsere Idee, eine Win-Win-Lösung. Und wir hatten Bedingungen. Wir sagten, natürlich muss das im Rahmen sein von dem, was wir finanzieren können. Unser Spendenverhalten darf sich nicht verändern und unser ehrenamtliches Engagement auch nicht. Wir leben unser Leben so, wie es ist, dass das Reich Gottes nicht zu kurz kommt. Und dann war es so, dass es relativ schwierig wurde. Und wir wussten, wir müssen jemanden haben, der uns das Haus verkaufen will, wenn wir jemals etwas kaufen wollen. Wir können nicht bieten, weil dann haben wir immer zu wenig. Also wir müssen jemanden haben, der das möchte. Und der Mann, der wollte das unbedingt. Der wollte auch Konzessionen machen und so, aber es war nicht möglich. Und dann haben wir gesagt, okay, wir geben ein Gebot ab. Das war natürlich viel zu tief und so, konnte man nicht annehmen. Aber wir konnten nicht mehr sagen und so. Und dann war das nichts. Und wir dachten, vielleicht hat Gott noch etwas Besseres, weil mit dem Auto ist es uns ähnlich ergangen. Da hatten wir auch eine Limite und zuerst funktioniert es nicht. Nachher hat es funktioniert. Und so habe ich ab und zu, mal im Internet geschaut oder beim Scout und so, ob es irgendetwas gibt in unserer Preisklasse. Habe ich da von Weihnachten vielleicht zweimal geschaut und so, nicht groß. Und ja, da war nichts, so, das ist klar, oder? Und dann habe ich da vor 3 Wochen an einem Sonntag, bin ich auch auf der Couch gelegen und nachdem ich da all meine Hefte studiert und die Zeitung gelesen hatte, war es mir ein wenig langweilig und dann habe ich gedacht, jetzt könnte ich mal wieder schauen auf dem ImmoScout. Und dann habe ich gedacht, nein, das ist Nonsens. Ich habe keine Zeit für das, lasse ich sein. Und dann habe ich gedacht, was ist denn, wenn der Geist mir sagen möchte, dass ich doch hineinschauen soll? Dann habe ich gedacht, okay, dann schaue ich rein und ich habe reingeschaut und es war da eine Liegenschaft, hat alles gepasst. Sah ganz akzeptabel aus, man könnte gerade einziehen und so. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist noch interessant. Dann habe ich Ursi gefragt, ob wir die Unterlagen kommen lassen. Dann habe ich die kommen lassen, das studiert und plötzlich habe ich gemerkt, dass die Liegenschaft jemandem gehört, der in die alte Gemeinde geht. Also ich kenne diese Leute. Und so habe ich einfach gemerkt, dass das irgendwie noch passt und so. Und das ist interessant. Und das Spezielle war, es hat sehr viel gepasst, hat natürlich einen Hobbyraum und es ist in der Gewerbezone. Interessanterweise, das Haus nebendran ist schon nicht mehr in der Gewerbezone, aber das, was wir angeschaut haben, wäre gerade noch Gewerbezone. Jetzt konnten wir den Vorvertrag unterschreiben. Und jetzt die schlechte Nachricht für euch. Leider müssen wir jetzt das Geburtstagsfest absagen, weil wir da kein Geld mehr übrig haben. Nein, das war natürlich ein Witz. Das war ein Witz. Ihr seid natürlich eingeladen. Es geht ja darum, bei diesem Geburtstagsfest zu feiern, Gottes Güte und Gnade zu feiern, oder? Weil es heißt ja Gott allein die Ehre da draußen. Und weil wir ja da jetzt schon ein bisschen aus der Schule plaudern und so ein bisschen über die Geistesdinge reden und ich bin ja nicht unbedingt der Hypercharismatische, aber vor einiger Zeit hatte ich, also 2012, hatte ich ein prophetisches Wort von 3 Personen. Und das Wort, das habe ich nicht mit vielen Personen geteilt, weil ich bin ja grundsätzlich ein skeptischer Mensch und so und nicht da so euphorisch unterwegs und habe gedacht, ich will mal schauen, ob sich von der Sache irgendetwas erfüllt. Und da habe ich jetzt jahrelang, habe ich so gewährweist, ab und zu kommt mir das wieder in den Sinn, oder? Und interessant ist, es waren 3 Leute, die etwas erzählt haben. Der eine war Walter Penzhorn, der ist noch ein bisschen bekannt. Der hat wie Südafrikaner so sind, oder? Der hat gesagt, es wird irgendeinmal ein Geldstrom fließen. Und habe gedacht, das ist, meine ich, auch noch mutig, oder? Von uns spricht ja niemand über Geld und so. Und ich habe mit gewissen Freunden habe ich das geteilt, wir haben immer wieder Witze gemacht darüber und so, was das wohl sein wird und so. Und jetzt kann ich ein Haus kaufen ohne Eigenmittel. Also, ja, mit natürlich Geld von anderen Leuten, aber nicht, brauche ich kein eigenes Geld, das ist irgendwie ein Strom. Das andere ist, der andere hat gesagt, er sieht ein Haus, und ich frage mich, ob ich den alten Geist wiederbeleben kann. Und ich habe gedacht, was ist das für ein Nonsens? In Mattwil hatte ich keine Probleme. Gab es keinen alten Geist wieder zu beleben. Das ist gelaufen und es waren junge Leute da und so. Und hier war es eigentlich auch nicht so, dass ich den Eindruck hatte, ich muss den alten Geist wieder beleben. Aber wenn ich mir das so überlegt habe, ich habe mich gefragt, wie kann man den Geist der Pilgermissionare wiederbeleben? Das habe ich mich gefragt. Und das Dritte war, was ich eigentlich auch nicht so richtig einordnen konnte, und bei allem bin ich nicht sicher, ob es wirklich so ist, aber ich studiere halt so. Der eine hat gesagt, der Dienst von Ursi und mir, der wird noch mehr gemeinsam sein. Das hat eigentlich gar nicht so danach ausgesehen, weil... hatte ich nicht den Eindruck. Aber bei MEOS sind wir beide engagiert. Ich als Präsident und Sie in der Buchhaltung. Irgendwie erfüllen sich gewisse Dinge. Wirkt der Geist. Vielleicht bildet man sich Gewisses ein, ich weiß es auch nicht, aber gewisse Dinge entstehen, wo der Geist wirkt. Wenn man offen ist, auf den Geist zu hören, dann, wenn man im Geist wandelt, bekommt der Glaube Kraft. Kraft und wird der Wirkstoff, der Leben verändert. Ja, jetzt wäre nachher noch Gelegenheit zu berichten, was ihr erlebt habt in dieser Richtung. Aber vorher hören wir noch ein Lied vom Chor.